Matthias Harveys Prosagedicht ist also eine mindestens doppelbödige Box, ein Raum für das mehrfach gebrochene, verdoppelte und gespiegelte Spiel mit Einheit und Fragmentierung. Das Wort Fraction, das ich mit Bruchzahl übersetzt habe, könnte man auch mit Bruchteil oder Fragment übersetzen, die Zeilenbrüche des Versgedichts übertragen in interne Brüche. Die amerikanische Literaturwissenschaftlerin Margaret Murphy spricht darum, davon, dass die Tradition of Subversion, eine Tradition der Subversion, die einzige Tradition des Prosagedichts ist. Subversion der Genregesetze, Subversion von Konventionen, Nichteinlösung unserer Erwartung an ganz bestimmte Formen oder eine tiefergehende Störung, Verstörung syntaktischer und semantischer Strukturen. Was zunächst als Akt der Sabotage und kalkulierte Prosaisierung gegen die Poesie gerichtet ist, richtet sich schließlich ebenso gegen die Prosa selbst, ihren aufgeblasenen Vertrag mit der Wirklichkeit, der jetzt poetisch destabilisiert wird. Für mich liegt die Faszination des Prosagedichts auch darin, dass dieser Akt der Subversion hat, seinen Ort hat, in der Spannung zwischen kompakter Boxform, die komplette Vollständigkeit und Abgeschlossenheit suggeriert, und einer Kombination verschiedenster Abwesenheiten. Vielleicht wäre Käfig mit durchlässigen Stäben auch ein besseres Wort für Box. In Friederike Mayröckers Werk finde ich Proeme, in denen die Sprache einen Derwischtanz aufführt, magische Blätter, changieren zwischen den Polen, bin ich entgleist und jetzt fällt auch mein eigener Schnee, nämlich einkäfigen Traum. So heißt es in dem Proem von der Reise in das chinesische Land. Oder das Prosagedicht ist ein Raum, in dem, um mit den Worten von Ilse Eichinger zu sprechen, äußerste Bedrängnis und äußerste Geborgenheit zusammenfallen. Von Ilse Eichinger stammt dann auch diese folgenreiche Benennung der Prosagedichte als Maulwürfe. In den 50er Jahren arbeitete sie an Texten zu der Stadt Wien, denen sie zunächst diesen Titel gab. Später wurden die Tiere bekanntlich eine Spezialität von Günter Eich. Deinen Maulwürfen entgehst du nicht. Der zweiten Sammlung Ein Tibeter in meinem Büro gab er den Untertitel 49 Maulwürfe, um, wie er an seinen Verleger schrieb, den Begriff als Gattungsnamen endgültig zu konstituieren. In dieser Gattung wird dann auch viel gegraben, viel aufgeworfen, überworfen. Der Maulwurf, mittelhochdeutsch Multwerf, ein Erdwerfer. Eich installiert Sätze wie Erdhügel, eine sorgfältige und skrupellose Architektur, die darunterliegende Gänge und Verbindungen ahnbar, aber nicht sofort zugänglich macht. Sie sind Zeichen eines anderswo stattgefundenen Arbeitsprozesses, laden den Leser selbst zum Graben ein. Zitat: Wenn man meint, sie seien da, wo sie Mulm aufwerfen, rennen sie schon in ihren Gängen einem Gedanken nach, heißt es in der Präambel. Mulm, etymologisch verwandt mit mahlen, reiben, steht sowohl für zerfallene Erde als auch, laut Grimm, für sonst wie Erde Zerfallenes. Eichstexte also sind Zerfallsprodukte, Ergebnisse einer tiefgreifenden Unzufriedenheit mit einer Sprache der Kohärenz, der Stabilisierung oder auch des lyrischen Einschunkelns ins Ungefähre, Ungefährliche, Unabänderliche. Dem blinden Vertrauen auf die sogenannte Macht der Sprache setzen sie einen hochsensiblen, subversiven Tastsinn entgegen. Sternmull heißt dann auch eine Maulwurfsart, die ich, wie Frieda von Amann schon sagte, in einem Gedicht des amerikanischen Lyrikers Christian Hawking entdeckte, Star-Nosed Mole. Der Sternmull trägt um die Nasenlöcher insgesamt 22 kreisförmig angeordnete Fortsätze, die sich als Tastorgane schneller bewegen können, als das menschliche Auge sieht. Ich glaube, dass diese außerordentliche Beweglichkeit, das blitzschnelle, helle Licht einer anderen Präsenz, das im Namen des Sternmulls aufscheint, einer Präsenz, die sich dem Zugriff eines konventionellen Verständnisses entzieht, ein besonderes Kennzeichen des Prosagedichts ist. Ein anderes Wort für diese Präsenz ist vielleicht Kurzschlüsse. So nannte Ilse Eichinger dann schließlich ihre Prosagedichte, aus den 50er Jahren, als sie 2001 in der Edition Korrespondenzen veröffentlichte. Kurzschlüsse, auch das eine Gattungsbezeichnung. Wenn man das Prosagedicht als die momentane und widerstandslose Verbindung der beiden Pole Prosa und Lyrik bezeichnen will, bei der ein extremer Stromfluss zustande kommt. Ein Übermaß an poetischer Energie, herbeigeführt durch die Zusammenschau von Anfang und Ende, Offenheit und Geschlossenheit, der Kollaps identitätsstiftender Grenzen in einem Augenblick durchlässigster Gleichzeitigkeit. Die Orte, die wir sahen, sehen uns an, heißt es im Gedicht Stadtmitte. Und in Börsegasse finde ich den Satz, das Blau ist weggezogen und hinterließ sich selbst, drum ist der Himmel blau. How can I empty an entire inbox? Ich habe von Absätzen gesprochen, von Gräben und jambisch zersägten Mädchen, davon, dass die Form des Prosagedichts nicht die Abwesenheit von Form ist. Und ich will doch auf etwas anderes hinaus oder hinein. Gegenrede habe ich gesagt, auch Zwitterwesen. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, wie verhalten sich nun einzelne Prosagedichte gegenüber ihren, sagen wir, Eltern, dem Gedicht und der Prosa? Und welche Strategien wenden sie an, um sich als Gegenentwürfe, als das jeweils andere zu positionieren? Ein Versuch, den ich wagen will, ist, zwei Arten von Abwesenheiten und damit zwei Prosagedichttypen zu unterscheiden. Ich will zunächst von jenen Gedichten sprechen, die ich die leere Box nenne. Diese Gedichte orientieren sich allgemein gesagt deutlich an der Prosa, übernehmen ganz bewusst narrative Verfahren. Ihr subversives Potenzial richtet sich nicht gegen den Satz selbst, dringt nicht in syntaktische und semantische Strukturen ein, wie es beim Gedicht der Fall ist häufig. Länge oder Kürze eines Prosagedichts übrigens sagen wenig über seinen Modus operandi aus, so sind längere Prosagedichte nicht automatisch prosaischer als kürzer. John Ashberrys Three Poems besteht aus drei langen Prosagedichten, deren erstes fast 50 Seiten lang ist. Ich glaube, dass ich diese Gedichte nicht zu den narrativen Prosagedichten zählen würde. Vielleicht liegt es an den ersten Zeilen, in denen die Problematik des Prosagedichts, sein Potenzial, zwischen Vollständigkeit und Abwesenheit zusammengefasst scheint. I thought that if I could put it all down, that would be one way. And next the thought came to me that to leave all out would be another, a truer way. Ich dachte, wenn ich alles niederschreiben könnte, wäre das ein Weg. Und dann kam mir der Gedanke, dass ein anderer, ehrlicherer Weg wäre, alles auszulassen. Tagebucheintrag, Brief, Telegramm, Rezept, Märchen, Fabel, Anekdote, Liste, Artikel, Essay, Lexikoneintrag, Dialog. Das Prosagedicht kann allen diesen Formeln ähneln, sogar Romanen. Es ist nicht aus dem Nichts geboren, seine Identität als das andere gewinnt es, indem es Prosaform nachahmt, um im entscheidenden Moment von den Konventionen abzuweichen, eben wie ein Maulwurf sie zu untergraben. Ein Prosagedicht ist also ein Prosatext, der etwas zu sein scheint, was er nicht ist. Im Herzen die anarchistische Weigerung, Codes zu gehorchen. Ein Formwille, der zugleich polymorph und amorph ist, permanent in Bewegung. Ein Beispiel jetzt also für diese leere Box, für die Form der Abwesenheit als Nicht-Einlösung von Genrekonvention, ist das Prosagedicht Die 13. Frau aus Lydia Davis gleichnamigen, ja, Kurzgeschichtenband von 1976. In einer Stadt aus 12 Frauen lebte eine 13. Niemand gab zu, dass sie existierte, niemand schrieb ihr Briefe, niemand sprach von ihr, niemand fragte nach ihr, niemand verkaufte ihr Brot, niemand handelte mit ihr, niemand erwiderte ihren Blick, niemand klopfte an ihre Tür. Der Regen fiel nicht auf sie, die Sonne beschien sie nie, der Tag brach nie für sie an, die Nacht legte sich nicht auf sie. Für sie vergingen keine Wochen, die Jahre gingen nicht ins Land. Ihr Haus hatte keine Nummer, ihr Garten wurde nicht gepflegt, ihr Weg nicht betreten, ihr Bett nicht beschlafen, ihr Essen nicht gegessen, ihre Kleider nicht getragen. Trotz allem aber hörte sie nicht auf, in der Stadt zu leben und verargte ihr nicht, was sie ihr antat. diese Story, ist das eine, verblüfft mich. Um in Baudelaires Worten zu sprechen, ich suche Kopf und Schwanz und finde beides nicht, werde über Suchen eingefangen, ein Netz aus Verneinung, die plötzlich einen Körper ergeben, und zwar abwechselnd und aufeinander bezogen. Das meint auch auf sich selbst bezogen. Es ist ein Text, der eindeutig mit der Genre-Erwartung spielt. Eine Geschichte beginnt so ein Märchen, die 13. Frau, da wissen wir, mit der ging alles schief. So auch hier. Ein paar Worte lang schöpft man keinen Verdacht auf eine Aussage, folgt eine Reihe von Verneinungen, in deren Folge man unwiederweigerlich einen Widerstand erwartet, eine Wiedergutmachung, wenn die Aussage als solche bestehen bleiben soll. Doch was so anfängt, es leistet keinen Widerstand, jedenfalls nicht den, den wir erwarten, auch wenn wir an Kafka geschult möglicherweise bereit sind, unsere Erwartungen einzuschränken. Der Text mündet in einer nur durch Kommata und Semikola leicht getakteten Endlosschleife statt Plot und Dots eine Reihe von Knots, die sich zu einem Knot verschlingen, einem Knoten. Es ist das Narrative selbst, das sich hier aufhängt, in scheinbar sinnlosem Tuten, nichtigem Tun, nicht, nicht, nicht. Die Erwartung, dass der Text über diese Frau und ihre Stadt etwas auszusagen hätte, wird eben nicht eingelöst. Stattdessen wird vorgeführt, wie man mit Märchen, Sage, Story, mag sein, mit Prosa an sich, das Sagen nicht haben kann. In ihrer simplen Perfidie ist dies fast eine unheimliche Situation. Was wir hören, ist Sprache, die sich selber hört, als anonymer Anrufer. Erstaunlich konkret, wie das Atmen am anderen Ende der sonst stillen Leitung, ist das Nichts, das uns hier begegnet. Brot, Namen, Briefe, Bett. Wir kennen all dies und die Verneinungen löschen es nicht etwa aus, sondern stellen es uns deutlicher vor Augen, stellen leere Sprachhülsen aus, als nicht geglückte Anwendung von Einzelheiten und Vereinbarung innerhalb des Genre-Rahmens. Trotz allem aber hörte sie nicht auf, in der Stadt zu leben und verargte ihr nicht, was sie ihr antat. Etwas ist doch geglückt, diese einigermaßen überraschende Wendung im letzten, im zweiten Satz. Wie Jona vom Wal wird die 13. Frau von demselben Satz, der sie verschlang, wieder ausgespien. Es gibt sie doch, trotz des rhetorischen Aufgebots, das einem Verbot gleichkam, ihre Existenz ist jetzt fast die Aufdeckung eines Verbrechens. Man tat ihr nichts, ihr Nichtsein, ein Nichts an. Die Stadt, das Wetter, die Leser, wir. Als hätten wir eine Wahl gehabt. Vielleicht ist diese Wahl, diese Möglichkeit, von deren Existenz wir nichts wussten, der entscheidende Schritt aus der Prosa in die Fragwürdigkeit des Prosa-Gedichts, aus der Geborgenheit der Genre-Konventionen in die Bedrängnis eines brüchig gewordenen Verhältnisses zwischen Repräsentation und Wirklichkeit. Das Wiedererscheinen der Frau nicht, ihr Verschwinden, ist die eigentliche Leerstelle. Und ich denke, es liegt nahe, diese Leerstelle auch als Statement zum Prosa-Gedicht zu lesen. All denen, die an seine hybride Existenz nicht glauben, erwiderte das: Ich verarge es euch nicht, aber mich gibt es.